ARD.
David, stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und plötzlich steht in den Nachrichten, dass in 18 Tagen die Welt untergeht. Und zwar nicht irgendwie untergeht, sondern mit einem Knall. Und zwar, weil ein Asteroid auf die Erde trifft und diese ganz große Geschichte, die wir hier geschrieben haben als Menschheit und als Planet, mit einem Schlag beendet.
Irgendwie kommt mir das bekannt vor, Fritz.
Ja, es ist, wenn du jetzt dann ein Ölbohr-Experte wärst und man würde dich mit einem Space Shuttle hochschießen, um in diesen Asteroid, der auf uns zurast, ein Loch zu bohren, um in diesem Loch dann eine Atombombe zu deponieren, dann würde die Geschichte dir vielleicht noch bekannter vorkommen, denn das ist im Wesentlichen der Plot von Armageddon.
Ja, den habe ich auch zur Vorbereitung auf diese Folge nochmal geschaut. Sehr schöner Film. Über Realismus müssen wir nicht viel reden. Beziehungsweise wir reden gleich viel über Realismus, aber nicht in diesem Film.
Genau, es ist diese Vorstellung von dem Killer-Asteroid, der die Erde bedroht, der die Menschheit bedroht, die ja schon nicht nur Armageddon fasziniert hat, sondern auch viele andere Hollywood-Filme, viele andere große Erzählungen. Also Don't Look Up kennen wahrscheinlich viele. Und wir haben uns zum Anlass genommen, dass gerade vor ein paar Tagen der World Asteroid Day war, um mal darüber zu reden, was ist eigentlich dran an diesen Vorstellungen von den Killer-Asteroiden, die die Erde bedrohen und wie sieht das in der Realität aus, wenn wir uns gegen die schützen wollen?
Anfang des Jahres habt ihr vielleicht mitbekommen, da gab es so eine kurze Aufregung um den Asteroiden, 2024 YR4 heißt der. Da war gefühlt jeden Tag so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, die berichtet wurde, dass der irgendwann mal auf der Erde einschlagen könnte, so ein bisschen höher.
Ja.
Und es wurde sehr viel drüber berichtet. Mittlerweile wissen wir, der wird nicht einschlagen. Trotzdem zeigt das uns, dass wir aufmerksam sein müssen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir uns verteidigen gegen Asteroiden. Und obwohl er nicht einschlagen wird, wir werden auch von 2024 YR4 noch was hören werden.
Ja.
Weil ganz durch sind wir damit noch nicht.
Wir reden heute darüber. Ich freue mich schon. Es wird wie immer abgespaced hier bei Ready for Liftoff, dem Raumfahrt-Podcast eures Vertrauens. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin David Beck.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit Fritz Espenlaub und David Beck.
Wenn wir jetzt mal ganz rational darüber nachdenken, also nicht aus der Perspektive von einem Hollywood-Filmproduzenten, der irgendwie eine coole Rolle für Bruce Willis braucht und es muss irgendwie alles mit möglichst vielen Explosionen und Action-Szenen zugehen, sondern eben als Menschheit, als Menschen, die sich so ein bisschen Gedanken machen, ist denn die Gefahr durch Asteroiden etwas, das wir ernst nehmen sollten? Dann gucken wir wahrscheinlich auf drei Sachen. So, und das ist das, was wir uns für die Folge heute überlegt haben. Das Erste, was so ein bisschen den meisten Leuten auch wahrscheinlich direkt in den Kopf kommt, ist erstmal, wenn man darüber nachdenkt, wie gefährlich ist so ein Asteroid, wie groß ist der? So ganz simpel. Also ist das so ein Teil wie jetzt zum Beispiel der, der damals die Dinos ausgelöscht hat? Was passiert, wenn der die Erde trifft? Oder ist es irgendwie eher so was ganz Kleines, was man vielleicht irgendwie gar nicht mitbekommt? Dann reden wir darüber, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass er uns trifft? Das ist ja eigentlich fast noch wichtiger als die Größe. Und aus diesen zwei Sachen ergibt sich dann vielleicht so ein bisschen die Gefahr. Und dann fragen wir uns und gucken uns an, was die Menschheit so macht, die ESA, die NASA, andere, um dann eben diese Gefahr zu reduzieren. Oder sagen wir mal so, im Zweifelsfall darauf vorbereitet zu sein, wenn die denn eines Tages doch konkret wird.
Erstmal ganz kurz noch zu dem Begriff Asteroid. Da gibt es immer so ein bisschen Verwirrung. Es gibt so ein paar Begriffe, die da immer rumschwirren. Also einmal ein Komet ist nochmal was anderes, aber für unser Gespräch heute eigentlich relativ egal, weil ob uns ein Komet trifft oder ein Asteroid, ist am Ende egal. Wenn der groß genug ist, dann geschieht das mit uns, was mit den Dinos passiert ist. Aber ein Komet, der besteht aus Eis und der bildet dann einen Schweif, wenn er in die Nähe von der Sonne kommt. Das sieht man ab und zu mal, sieht sehr schön aus am Himmel. Ein Meteoroid mit OID hinten, Das ist was ganz Kleines. Das ist ein bisschen größer als Staub, aber es ist kleiner als Asteroiden. Das sind Sternschnuppen dann, wenn die in die Erdatmosphäre eintreten. Und Asteroiden sind dann alles so ab ein paar Metern ungefähr Größe, bis hin zur Größe von einem Kleinplaneten. Kleinplaneten gehen so bei 500 Kilometer los. Da sind wir dann auch in dem Bereich von dem...
Ordentliche Bandbreite irgendwie.
Der kann auch relativ viel passieren, da reden wir ja gleich noch drüber. Also bei den kleineren passiert vielleicht nicht so viel, bei den größeren natürlich sehr viel. Asteroiden bestehen zum Großteil aus Gestein oder aus Metall, im Gegensatz zu den Kometen. Aber egal, um was es geht, sobald es auf die Erde knallt, sobald es in die Atmosphäre kommt, dann nennen wir das Meteorit mit IT hinten, also ein Meteoriteneinschlag.
Ja, bei den größeren passiert vermutlich eine ganze Menge, wenn die uns treffen. Und wir wissen das ja auch einfach, weil jedes Kind schon mal die Geschichte gehört hat, dass unsere vermutlich coolsten Erdenbewohner, die wir jeweils hatten, meiner Meinung nach zumindest, die Dinosaurier, unsere Vorgänger, wenn man so will, hier auf der Erde, die gibt's nicht mehr, weil sehr wahrscheinlich damals ein Asteroid auf die Erde eingeschlagen ist. Der hat einen Namen mittlerweile auch, Chicxulub, also mit X. Passend zu der Gegend, wo der eingeschlagen ist, nämlich in Zentralamerika, ist der damals runtergegangen. Vor ungefähr 66 Millionen Jahren ist der eingeschlagen auf die Halbinsel Yucatan. Heute,
ich finde es ja so cool, dass früher hieß es, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, früher hieß es ja 65 Millionen Jahre und jetzt sagt man 66 Millionen Jahre. Und in meinem Kopf haben wir irgendwann mal diese Grenze überschritten, dass man jetzt aufrundet. Ja, weißt du, so in den letzten 20 Jahren ist das irgendwann passiert.
Oder deine Kindheit ist einfach 1 Million Jahre her.
Das kann auch sein,
Wer weiß. Gefühlt.
Geht mir auch so.
Naja, der war relativ riesig. Der hatte ungefähr 10 Kilometer Durchmesser, hat auch einen ordentlichen Zahn drauf gehabt. Also beim Einschlag hatte der 20 Kilometer in der Sekunde, also 72.000 km/h Geschwindigkeit. Und ja, wissen wir alle, viel Geschwindigkeit und 10 Kilometer Durchmesser bedeutet großer Bumm. Die freigesetzte Energie beim Einschlag waren 100 Teratonnen TNT. Also das ist mehr als 1 Milliarde Hiroshima-Atombomben. Also wirklich eine ganze Menge. Und dementsprechend ist es eigentlich auch gar nicht mehr so verwunderlich, dass der dann die Erde ziemlich verändert hat. Der hat so viel Staub aufgewirbelt, also erstmal natürlich eine riesige Explosion gemacht, also die ganzen süßen kleinen Dinosaurier, die da auf der Yucatan-Halbinsel chillen wollten, die waren vermutlich dann gar nicht mehr da und haben das nicht mehr mitbekommen, weil was dann eigentlich passiert ist, ist, dass eine Menge Staub und Erde und alles Mögliche aufgewirbelt wurde in die Atmosphäre und die Erde einfach erstmal komplett verdunkelt hat für einen relativ langen Zeitraum, so dass es furchtbar kalt geworden ist, furchtbar dunkel. Die Pflanzen sind dann irgendwie alle eingegangen und dann hatten die Pflanzenfresser nichts mehr zum Essen und dann hatten auch die Fleischfresser nichts mehr zum Essen und so sind dann am Ende eben nur irgendwelche kleinen Mäuse übrig geblieben, die besondere Überlebenskünstler waren. Aber naja.
Ich finde das ja schon extrem beeindruckend, dass da überhaupt was überlebt hat. Also wenn da einfach keine Pflanzen mehr wachsen oder so gut wie keine Pflanzen mehr. Und es waren ja schon Säugetiere, die da überlebt haben, aus denen wir dann irgendwann mal entstanden sind.
Zeigt irgendwie auch krass, wie resilient dann doch das Leben auf der Erde ist, weil irgendwie, wenn ich lese 1 Milliarde Hiroshima-Atombomben, dann, also irgendwie, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, das klingt ja eigentlich so, als ob es so den Planeten in zwei teilen müsste. Aber immer noch, also das ist, glaube ich, so das Größte trotzdem, was, glaube ich, bisher, von dem wir wissen, was passiert ist auf der Erde.
Solche Sachen passieren aber immer mal wieder, sind auch immer mal wieder in der Erdgeschichte passiert. So in letzter Zeit nicht mehr so. Ansonsten wüssten wir das, weil ansonsten wird es uns wahrscheinlich nicht mehr geben.
Bekommen, meinst du?
Aber hätten wir mitbekommen. Aber so ein paar Sachen passieren trotzdem immer mal wieder. Ein weiteres sehr schönes Beispiel, wie ich finde, ist Tunguska. Da ist erstmal gar nicht so richtig klar, ob das überhaupt ein Asteroid war, weil das schon so lang her ist. Sehr wahrscheinlich war es aber einer. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es einer war. Das ist schon über 100 Jahre her. Am 30. Juni 1908 war das. Deswegen wurde auch übrigens der 30. Juni als Asteroid Day ausgewählt. Und dieser Asteroid hat den Durchmesser von wahrscheinlich so 50 bis 60 Metern, also deutlich kleiner als Chicxulub.
Ist ja winzig, ist ja nix.
Winzig, ja. War aber ein bisschen schneller tatsächlich, 27 Kilometer pro Sekunde, sind fast 100.000 km/h. Und der ist dann aber auch nicht auf der Erde eingeschlagen, weil er so einen langen Weg praktisch durch die Erdatmosphäre hatte, dass er dann in der Atmosphäre noch auseinandergebrochen ist. Deswegen gibt es da auch keinen Krater. Auseinandergebrochen ist aber eigentlich auch das falsche Wort, weil der so in 5 bis 10 Kilometern Höhe einfach explodiert ist. Und je nach Quelle hat diese Explosion eben eine andere Sprengkraft. So die neueste Schätzung aus dem Jahr 2019, die ich gefunden habe, die war so bei 20 bis 30 Megatonnen TNT-Äquivalent.
Wie viele Atombomben sind es?
Das sind so 1300 bis 2000 Hiroshima-Bomben. Deutlich weniger nochmal als Chicxulub. Aber das hat schon auch echt ein bisschen Zerstörungskraft gehabt. Also es hat mehr als 2000 Quadratkilometer Wald völlig geplättet. Das Gebiet war zum Glück unbewohnt. Ein paar beschädigte Gebäude hat es gegeben. Vielleicht 3 Todesopfer, weiß man nicht so genau. Aber die Natur hat natürlich sehr gelitten. Und es gibt auch sehr schöne Augenzeugenberichte, die man nachlesen kann. Das muss ein unglaubliches Spektakel gewesen sein. Der Himmel muss gebrannt haben.
Ja, es gibt auch diese Fotos, ne, wo einfach quasi dann wirklich unfassbar viel Wald, also viele einfach Morgen, platt. würde man ja. In der Fantasy sagen, komplett platt gemacht sind. Also wirklich wie wenn man mit so einem Rasierer drüber gegangen wäre.
Genau, so sieht's
aus. Nur noch Bartstoppeln übrig sind. Ja, gut, ich meine andererseits 2000 Hiroshima-Atombomben, da würde ich als Baum auch dann eher sagen, okay, gut, danke, ich bin einmal weg. Das ist interessant, weil der dritte Asteroid, über den wir reden wollen, das ist der neueste von den dreien, die wir hier als Beispiel haben. Und der ist auch in Russland tatsächlich runtergegangen. Tscheljabinsk ist eine Stadt in Russland und das Tscheljabinsk-Ereignis, kann man vielleicht dazu sagen, das war ein Asteroid, der nur winzig klein war, also 19 Meter gerade mal im Durchmesser, lediglich 13.000 Tonnen schwer. Der ist mit 19 Kilometer pro Sekunde in die Erdatmosphäre eingetreten, hat dann auch ein entsprechendes Spektakel verursacht, also ist explodiert. Total hell, wie so eine Sternschnuppe eigentlich, bloß halt viel, viel größer.
Eine extreme Sternschnuppe.
Gibt vielleicht noch, ich weiß noch, ich habe damals, das war 2013 und das war ja so die Frühphase gefühlt von so Social Media. Und ich erinnere mich, dass es da dann ganz, ganz viele Videos davon auch gab online, also von irgendwelchen Auto-Dashcams oder Überwachungskameras oder so, wie dieser Meteorit da durch die Atmosphäre rast und verglüht und explodiert. Und es ist insofern aus zwei Gründen, glaube ich, ganz besonders interessant für uns, weil zum einen es, glaube ich, so mit der am besten dokumentierte ist, einfach so aus den letzten Jahren, was so großen Einschlag in der Erde angeht. Und vor allem aber, weil uns der Tscheljabinsk damals total ohne Vorwarnung getroffen hat. Also der hat uns ziemlich überrascht, zum einen, weil er vergleichsweise klein war, vor allem aber, weil er so aus Richtung der Sonne gekommen ist. Also der ist in einem Winkel auf die Erde getroffen, wo unsere ganzen Teleskope ihn einfach gar nicht gut gesehen haben, weil die halt von der Sonne geblendet werden. So, ne? Also wie wenn ich jetzt irgendwie Fahrrad fahre und ich komme aus einem Tunnel raus und die Sonne blendet mich und ich fahre auf einmal gegen irgendein Schild oder sowas. Also nicht, dass mir das schon mal passiert wäre, aber so ungefähr ist uns das passiert, so als Menschheit.
Das finde ich auch irgendwie total spannend, weil ich hätte mir gedacht, dass irgendwie die Technik von NASA und ESA und von allen Großen, dass die ein bisschen besser ist als unsere Augen. Also wir können die Sterne ja auch nicht sehen tagsüber, weil die Sonne so blendet. Und die Teleskope halt auch nicht, einfach genau aus dem gleichen Grund. Finde ich schon irgendwie interessant.
Ja, und das Ganze zeigt natürlich, dass da schon sehr, sehr unterschiedliche Teile um uns rumfliegen oder eben teilweise uns auch treffen. Also ne, sowas Riesiges wie der Chicxulub, was eher Kleines im Vergleich, in Anführungszeichen eher Kleines wie Tscheljabinsk, was aber ja trotzdem natürlich auch ziemlich gefährlich sein kann. Also da gab es 1500 Verletzte, hauptsächlich dann durch Glassplitter von zerborstenen Fenstern von der Druckwelle. Und Grund genug, dass wir uns als Menschheit mal ein bisschen damit beschäftigen.
Das tun wir natürlich auch. Und es gibt so verschiedene Risikoskalen, die wir beobachten eben Asteroiden. Und wenn es ein Risiko gibt, dass der auf der Erde einschlägt, dann wird der eingeordnet. Eine ganz bekannte Skala ist die Turiner-Skala. Die geht von 0 bis 10. Es ist so ein bisschen kompliziert, weil sie einmal die Einschlagswahrscheinlichkeit und einmal aber auch die Größe mit drin hat. Aber ganz klar, 10 ist natürlich das Übelste. Also Chicxulub wäre wahrscheinlich eine 10 gewesen. Da steht dann dabei in der Erklärung zu der Skala, 10 ist eine sicher eintretende Kollision, die eine globale Klimakatastrophe verursachen kann und die Zivilisation, wie wir sie kennen, bedroht. Egal, ob Landfläche oder Ozean getroffen wird, solche Ereignisse finden durchschnittlich seltener als alle 100.000 Jahre statt. Und Da muss man sagen, also da können wir gleich so ein bisschen die Angst rausnehmen, das Allermeiste hat einfach eine Null auf dieser Skala. Also von den Sachen, die wir kennen, sind gerade alle bei einer Null. Und diese Skala, die gibt es seit 30 Jahren. Und in dieser Zeit gab es schon einiges auf einer Eins, aber nur drei Sachen, die über einer Eins waren.
Okay.
Das Höchste war bei einer Vier. Das war im Jahr 2004 für einen potenziellen Einschlag 2029. Apophis heißt der Asteroid. Und eine 4 bedeutet in dieser Erklärung, dass es eben zu einer Annäherung kommen kann, relativ unwahrscheinliche. Es könnte, wenn er einschlägt, regionale Zerstörungen geben. Wahrscheinlich wird nach weiteren Beobachtungen der Asteroid dann aber wieder auf eine 0 zurückgestuft. Das bedeutet eine 4.
Also
das
heißt, so wie damals bei dem, oh Gott, wie hieß er noch gleich, 2024 YRD, YR4.
Ja,
Ypsi, nennen wir ihn Ypsi.
Also nennen wir ihn Ypsi.
Unser Ypsi, da war das ja auch so, der ist dann hochgekraxelt und dann hat man mit viel mehr Teleskopen den beobachtet, hat mehr Daten gesammelt, hat gemerkt, jetzt können wir die Flugbahn einfach genauer berechnen und wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit dann wieder fällt, dass der uns trifft.
Genau, und Ypsi war eine 3 auf der Turiner-Skala und da steht das eben auch dabei, das wird wahrscheinlich wieder auf eine 0 zurückgestuft und das ist bei beiden auch passiert. Und die Einschlagswahrscheinlichkeit von Ypsi, die war bei knapp über 4%, was sehr wenig ist, aber ich hatte das Gefühl, in dieser öffentlichen Diskussion, in der Berichterstattung, da war es so ein bisschen 50-50. So wurde das wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie fandest du das?
Naja gut, ich meine, es ist ja auch, also es, du hast ja gerade gesagt, ne, es war einer von nur dreimal, wo was auf dieser Turiner Skala höher als eine 1 gegangen ist und dann auch gleich direkt eine 3. Also die Skala misst ja diese Kombination aus möglicher Zerstörungskraft und Wahrscheinlichkeit, dass es uns trifft. Und wenn das dann da relativ hoch geht, dann macht das schon Sinn, finde ich, dass es da eine öffentliche Aufmerksamkeit darauf gibt. Und es ist natürlich auch, ich meine, es ist natürlich auch einfach eine faszinierende Geschichte. Also genauso, warum wir in den Hollywood-Film irgendwie Armageddon reingehen,
diese Faszination
ja, genau, die packt uns natürlich daran auch.
Es war ja auch wirklich was Besonderes und auch für die Leute, die diese Asteroiden beobachten für uns, damit wir sie rechtzeitig im Blick haben. Zum Beispiel die ESA, die macht das und es gibt bei der ESA einen Mann, der hat die allerbeste Berufsbezeichnung, die es gibt. Der ist nämlich ESA-Beauftragter für Planetenverteidigung.
Ach Gott, ich wäre so gerne ESA-Beauftragter für Planetenverteidigung.
Ich würde auf Partys gehen, einfach damit mich Leute fragen, was ich mache, dass ich denen sagen kann, ich bin Beauftragter für Planetenverteidigung.
Ja. Ja, ich hätte Bock, mir Visitenkarten zu machen, wo das draufsteht, auch wenn ich es gar nicht mal... Naja, egal. Was sagt der? Wer ist das? Was sagt
der? Also Richard Meusel heißt der und der sagt Folgendes.
Was besonders war in diesem Fall, was uns daran erinnert hat, dass wir immer wach sein müssen, ist, dass die Einschlagswahrscheinlichkeit über 1% ging. Und das ist ein sehr seltener Vorgang oder ein sehr seltenes Ereignis. Und es war das erste Mal in den letzten 11 Jahren, in denen es 2 von der UN eingesetzte Gremien gibt, das Internationale Asteroidenwarnnetzwerk, IAWN oder IWARN kurz ausgesprochen, und die Space Mission Planning Advisory Group oder Same Page abgekürzt. Das Warnnetzwerk wurde aktiviert und hat weitere Beobachtungen, Auswertungen und Veröffentlichungen darüber konsolidiert und koordiniert. Es wurden sogar die Delegierten der Vereinten Nationen wurden direkt mit den Informationen versorgt.
Ja, na also, so ja, dann sind wir jetzt bei den Hollywood-Vibes. Dann haben wir ja den Situation Room, wo quasi die ganzen wichtigen Leute drin sitzen und immer Updates bekommen und so.
Und der Präsident, der gerade in der Air Force One rumfliegt, wird angerufen,
genau, muss entscheiden.
Genau.
Genau. Ja. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein bisschen viel Aufwand für irgendwie nur so ein paar Prozentpunkte Wahrscheinlichkeit. Aber die Sache ist halt, dass es schon enorm Sinn macht, dass wir diese Vorwarnstrukturen aufgebaut haben, weil halt wirklich sehr, sehr viele Asteroiden um uns herum schwirren im Weltall.
Es sind auf jeden Fall mehr, aber wir kennen allein 1,3 Millionen mit relativ guter Bahnbestimmung. Also wir wissen, wo die rumfliegen im Sonnensystem. Das ist aber relativ weit von der Erde entfernt. Die kommen uns alle nicht nah. Uns interessiert was anderes, sagt Richard Meusel.
Was uns interessiert, sind die sogenannten erdnahen Asteroiden, die wir NEOs, Near Earth Objects nennen, oder Near Earth Asteroids, NEAs. Davon kennen wir rund 38.000 zurzeit. Aber auch von denen sind die meisten eigentlich für die nächsten 100 Jahre kein großes Problem. Wir sammeln alle Asteroiden, für die, wie klein auch immer die Einschlagswahrscheinlichkeit nicht null ist für die nächsten 100 Jahre, die sammeln wir auf einer öffentlich verfügbaren Risikoliste und da sind wir so in Richtung 1.800 zurzeit unterwegs. Alle davon weit unter 1%. Wir haben jetzt neulich mit 2024 YR4 gesehen, was passiert, wenn einer auch nur 1% erreicht, dann kriegen alle Bescheid gesagt.
Die Liste, die verlinken wir euch in den Shownotes, dann könnt ihr euch immer selber informieren. Aktuell, wie gesagt, gibt es da nichts über einer Null.
Wenn man sich morgens zum Frühstück eine leichte Lektüre haben will, kann man immer gucken, so, es passt noch alles mit den Asteroiden oder ist irgendeiner uns inzwischen zu nahe gekommen. Aber ich finde es super interessant, sich das mal so vor Augen zu führen, dass wir da so viele beobachten. Und ich meine, wir haben es gerade gehört, diese 1800, die ja irgendwie in Frage kommen, die sind alle für sich genommen im einzelnen Fall jetzt relativ unwahrscheinlich, ne, also sehr weit unter 1% und so. Ab und zu klettert einer dann mal hoch, dann ist gleich irgendwie die Hölle los. Aber wahrscheinlich auch zu Recht, weil wenn uns eben tatsächlich einer trifft, haben wir ja vorhin an den Beispielen gesehen, das wollen wir halt auf jeden Fall vermeiden. So. Und nicht nur wir bei Ready for Liftoff sehen das so, sondern auch andere Leute. Zum Beispiel Brian May. Brian May ist der Gitarrist von Queen, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Und der hat 2014 den Asteroid Day mit ins Leben gerufen. Und zwar eben genau mit dieser Begründung.
Well, it's important to us all, because you know we could be wiped out like the dinosaurs were wiped out. You know, if this stuff goes wrong, if we don't detect this object which is coming towards us, which will destroy humanity, then we're in big trouble. You know, and eventually, it's not a question of if; it's a question of when, really. And we have to find the ways of saving ourselves and saving the rest of the creatures on this planet, I hope.
Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, mein Gott, was will der Typ? Der ist Gitarrist von Queen, so, warum sollte ich jetzt mir von dem irgendwas über Astrophysik erzählen lassen? Und es gibt halt ein sehr gutes Argument, warum man sich was von ihm über Astrophysik erzählen lassen sollte, weil er hat einen Doktor in Astrophysik. Also er ist schon so ein bisschen jemand, der weiß, wovon er redet, so, der versteht auch Statistik und der versteht halt, dass viele kleine Wahrscheinlichkeiten auf Dauer eben dann doch auch ein Risiko ist, dass man einfach nicht ignorieren sollte.
Ja, und das, was er hier sagt, dieses, es ist keine Frage von ob, sondern eine Frage von wann, das haben wir schmerzhaft vor 5 Jahren gesehen, dass diese Frage halt oft damit beantwortet wird, irgendwann ist es soweit bei Corona. Bei einer Pandemie hat man auch immer gesagt, es ist keine Frage ob, sondern eine Frage von wann. Da ist es eingetreten und ich bin mir sehr sicher, es wird auch hier irgendwann mal wieder eintreten. Das muss nicht morgen sein, das muss nicht in unserer Lebenszeit sein, aber es wird passieren.
Die Frage ist jetzt, David, wie gut sind wir denn vorbereitet, wenn dann tatsächlich mal der Killer-Asteroid aus dem Nichts auftaucht?
Also, es gibt da schon ein paar Ideen, wie man so einen Asteroiden abwehren kann. Aber die haben alle eins gemeinsam und das liegt eigentlich auch so ein bisschen auf der Hand. Es geht darum, die Flugbahn des Asteroiden zu ändern. Und da ist es jetzt relativ wichtig, dass wir den Asteroiden so früh wie möglich entdecken. Weil wenn wir da Jahre oder Jahrzehnte Zeit haben, dann kann schon echt eine minimale Änderung der Flugbahn da wirklich viel ausmachen. Und zwar so viel, dass das Ding halt Millionen Kilometer an uns vorbeifliegt, statt einschlägt auf der Erde. Also das ist vielleicht relativ eindeutig, wenn ich einen Ball sehr weit werfe, sagen wir 100 Meter in eine Richtung, und dann drehe ich mich nur minimal nach rechts und werfe den nochmal, dann ist er nicht um diese minimale Drehung woanders, sondern auf die 100 Meter macht es vielleicht einen Meter oder zwei aus oder sowas. Ja, und dann habe ich halt mein Ziel verfehlt.
Ja, genau. Also im Grunde genommen, je früher ich den Asteroid erwische und ihn leicht anstupse, umso leichter fliegt er dann an der Erde vorbei. Aber die Herausforderung ist natürlich, den dann auch entsprechend früh zu erwischen und zu erreichen. Und ich finde es ziemlich einleuchtend, dass das halt gar nicht so einfach ist, ne? Also so hochfliegen ins All, so einen Asteroiden überhaupt erstmal einzuholen oder zu treffen und dann eben diese leichte Änderung in der Flugbahn zu machen. Es, glaube ich, wäre ganz gut, wenn wir da ein bisschen üben könnten als Menschheit, bevor dann wirklich der Riesenbrocken kommt, der uns ein riesiges Problem macht. Und wir haben auch schon geübt mit DART. Das war die erste praktische Mission zur Asteroidenabwehr. 2022 war die. Und die Idee war so ein bisschen, okay, wir nehmen uns jetzt einen Asteroiden im Sonnensystem, der halt auf jeden Fall nicht die Erde trifft. Und testen einfach mal, ob wir das schaffen, da eine kleine Sonde hinzuschicken und die kracht da dann rein und durch den Einschlag verändert sich die Bahn dieses Asteroiden. Und ja, gesagt, getan, wir haben das gemacht, wir haben das hochgeschickt, Dimorphos hieß das Ding, das war so ein kleiner Mond, der hat noch einen anderen Asteroiden dabei gehabt. Könnt ihr in den Shownotes nachlesen, wie das genau war. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es hat geklappt. Also die Sonde ist reingecrashed in den Dimorphos und die hat tatsächlich ein bisschen seine Geschwindigkeit verändert, nur ganz wenige Millimeter pro Sekunde, aber trotzdem genug, dass wir wissen, okay, rein theoretisch kann diese Methode funktionieren, wenn wir dann wirklich mal, vielleicht müssten wir ein bisschen was Größeres bauen als irgendwie diese Sonde, die wir hatten, aber es reicht auch schon so eine vergleichsweise kleine Sonde, die wir hochschicken, um dann tatsächlich eine Auswirkung zu haben auf den Asteroiden.
Aber es ist nicht nur wichtig, dass wir wissen, wie sich die Geschwindigkeit von Dimorphos verändert hat, sondern wir wollen für die Zukunft, wenn wir solche Missionen im Ernstfall machen müssen, auch wissen, was genau passiert denn da, wenn wir da eine Sonde auf diesen Asteroiden drauf ballern sozusagen. Und deswegen gab es da noch eine Nachfolgemission, Hera hieß die, diesmal von der ESA, nicht von der NASA. Also das war so eine Koop zwischen denen. 2024 ist das gestartet und die Sonde ist gerade auf dem Weg zu Dimorphos, um den Einschlag eben genau zu untersuchen. Wie groß ist der Krater? Was ist die Struktur des Kraters so? Und da kann man auch was drüber lernen, wie ist dieser Asteroid aufgebaut? Das ist nämlich auch wichtig, dass man berechnen kann, wie viel Kraft kann ich in so einen Asteroid reinbringen, wenn ich mit so einer Sonde da drauf knalle. Und das liefert uns dann eben diese Daten, um dieses Impactor-Prinzip, nennt man das, für künftige Abwehrmissionen zu optimieren.
Das Impactor-Prinzip ist auch irgendwie, das ist ein guter Name für so einen, ich weiß nicht, für so einen Selbsthilfe-Bestseller oder sowas. So, nimm dein Leben, krieg dein Leben in den Griff mit dem Impactor-Prinzip.
Naja, also es hört sich halt so ein bisschen gewalttätig an. Und wir werden auch demnächst nochmal eine Möglichkeit bekommen, eine gute Möglichkeit, die Zusammensetzung von so einem Asteroiden zu untersuchen. Und zwar wird das bei Apophis sein, über den haben wir vorhin schon mal gesprochen. Das war der mit der 4 auf der Turiner Skala.
Der 2029 kommen soll, ne? Wenn ich das richtig
genau
im Kopf habe.
Und zwar am Freitag, den 13. April 2029.
Oh, sehr gut.
Da wäre der Einschlag gewesen, aber wir wissen ja, er schlägt nicht ein, aber er ist relativ nah an der Erde, also etwa 32.000 Kilometer fliegt er an der Erde vorbei. Das ist echt saunah, also das ist ein Zehntel die Entfernung vom Mond. Und wenn der schon mal so nahe kommt, dann können wir uns den ja auch mal angucken. Das dachte sich auch die ESA und auch die NASA. Es sind nämlich wahrscheinlich zwei Missionen, es ist noch nicht ganz klar. Ramses ist die ESA-Mission, die ist noch nicht durch, die ist noch nicht finanziert. OSIRIS Apex ist die NASA-Mission, die ist zwar schon unterwegs, aber die ist könnte von den Budgetkürzungen betroffen sein. Aber im besten Fall haben wir zwei Missionen, die zu diesem Asteroiden Apophis fliegen, wenn der an der Erde vorbeifliegt. Die schauen sich den an und schauen sich an, was macht die Schwerkraft der Erde mit diesem Asteroiden. Also wie wird der vielleicht verformt oder sowas? Und da können wir dann auch sehr viel darüber lernen, wie so ein Asteroid aufgebaut ist.
Das ist halt das, was ich so liebe an, also generell an Wissenschaft, aber auch ganz konkret an Astrophysik und an Space und Weltraum, dass man so dieses Ausprobieren, so wir haben quasi so irgendwie theoretische Ideen und dann fliegen wir hoch und probieren es halt einfach aus und gucken, was passiert. So, und in dem Fall gucken wir halt einfach, was passiert, wenn so ein Apophis durch quasi das Nadelöhr zwischen Mond und Erde durchflitzt.
Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir noch viele, viele andere Ideen ausprobieren, wie man Asteroiden ablenken kann, wie man sie davor bewahren kann, auf die Erde einzuschlagen. Da gibt's auch schon Ideen bei der ESA, wie Michael Küppers erzählt. Er ist Hera-Projektwissenschaftler bei der ESA.
Also die am weitesten entwickelte Methode ist wirklich eine Sonde abzulegen, einfach die Sonde einschlagen lassen und den Asteroiden abzulenken. Es gibt Ideen, die Gravitation eines großen Satelliten zu nehmen, um den Asteroiden langsam in eine andere Richtung zu ziehen. Und am anderen Ende sollte etwas wirklich Großes oder mit wirklich kurzer Vorwarnzeit kommen, gäbe es auch die Möglichkeit einer nuklearen Explosion. Nicht des Asteroiden, sondern in der Nähe des Asteroiden, auch um ihn wegzustoßen.
Also fast wieder Armageddon, doch eine nukleare Explosion. Das freut mich total, dass das wirklich eine Idee ist.
Ja gut, ich meine, ne, wobei das ist schon was, wo ich sage, das freut dann wahrscheinlich vor allem in der Theorie. Ne? Also wenn das dann, also ich weiß nicht, wie ich mich damit fühlen würde, wenn wir wirklich in dieser Situation sind, dass zusätzlich zu dem ganzen anderen Kram, der uns hier eh schon die ganze Zeit beschäftigt auf der Erde, wir dann auch noch irgendwie ein paar Atombomben ins All bringen müssen. Was da schon wieder alles schiefgehen kann, will ich gar nicht drüber nachdenken. Wobei, andererseits, vielleicht wäre das ja genau dann auch der Moment, wo wir so ein bisschen zusammenkommen würden als Menschheit und ein bisschen vielleicht uns merken würden, so okay, es ist halt wirklich alles extrem fragil hier auf der Erde. So. Also wir sitzen hier auf diesem kleinen blauen Fleck mitten im Vakuum, mitten im All. Und das ist irgendwie auch ziemlich kostbar und es ist halt nicht selbstverständlich, dass das so bleibt. Und wenn es am Ende ein Asteroid ist, der da uns das so ein bisschen in Erinnerung ruft, dann soll mir das recht sein.
Das ist natürlich eine sehr schöne Vorstellung. Meine Idee ist tatsächlich gerade genau in die andere Richtung gegangen und ich habe mir gedacht, was würde wohl passieren, wenn, sagen wir mal, die USA eine Atombombe ins All schießen würden und sagen würden, das ist jetzt, um hier einen Asteroiden abzuwehren. Aber würden das Russland und China glauben oder würden die sich dann sagen, Moment mal, was ist denn hier los? Und ihre eigenen Atombomben dann auch irgendwie im All stationieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in die andere Richtung losgeht.
Wenn das dann passiert, dann hört ihr davon in Ready for Liftoff. Aber hoffentlich hört ihr davon nicht in Ready for Liftoff, weil wir vielleicht einfach doch noch eine Weile lang Glück haben und uns nicht mit diesen Themen beschäftigen müssen oder nicht mit dem Ernstfall beschäftigen müssen und viel, viel lustigere Sachen mit Asteroiden machen. Weil ich meine, der Ypsi, der kommt ja auch noch auf uns zu. Der schlägt ja vielleicht auf dem Mond ein. Das ist dann nochmal eine ganz eigene Geschichte. Aber wenn das dann soweit ist, dann hört ihr die bei uns.
Und das muss man auch sagen, Asteroiden sind nicht nur zerstörerisch. Also Asteroiden sind auch einfach, ja, muss man sagen, das, aus was allem besteht. Weil am Anfang gab es im Sonnensystem nur Asteroiden. Daraus haben sich dann die Planeten gebildet, daraus hat sich dann die Erde gebildet. Und im Endeffekt, ja, alles, was jetzt da ist, das sagt auch Ian Carnelly, der ist Hera-Missionsleiter bei der ESA und hier im Interview mit unserer Redakteurin Ute, die übrigens alle Interviews gemacht hat mit den Leuten, die ihr heute in der Folge gehört habt. Und man muss dazu sagen, ihr werdet es gleich im Hintergrund auch hören, die beiden stehen für das Interview auf dem Rollfeld neben einem riesigen Flugzeug, in das gerade die Hera-Sonde verladen wurde, weil das Interview stattgefunden hat, kurz bevor die Sonde in die USA geflogen wurde, von wo aus sie ins All gestartet wurde.
But asteroids are not only bringing death, but they're also bringing life, because asteroids in the end are what remains of the formation of our solar system. So actually the asteroids are the building blocks of our planet. And so they're absolutely amazing objects. They bring life and also they destroy it. So that's why they're such fascinating objects to study.
Ja, herrlich. Das versöhnt mich dann auch wieder mit den Asteroiden. Wobei, ehrlich gesagt, Ypsi liebe ich ja sowieso und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie sind Asteroiden am Ende doch sympathisch. Sie sollen halt einfach nur knapp an uns vorbeifliegen und uns wissenschaftliche Erkenntnisse liefern und nicht jetzt direkt einschlagen. Wenn ihr da in Zukunft up-to-date bleiben wollt mit allen neuen Entwicklungen, also sei es nun neue Asteroiden, die auf der Turina-Skala wieder plötzlich hochklettern oder der nächste SpaceX-Launch oder eben wie es jetzt weitergeht mit zum Beispiel der Artemis-Mondmission, dann hört ihr das bei uns und zwar alle 14 Tage in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Lust habt, lasst doch auch gerne einen kleinen Kommentar da oder eine Bewertung. Wir freuen uns gerade jetzt am Anfang auch sehr über Kritik, über Feedback, über Anregungen. Dürft ihr uns auch gerne per E-Mail schicken an liftoff@ard.de.
Und jetzt haben wir noch zwei Tipps für euch. Einmal einen Lesetipp. Und Fritz, da muss ich dir ganz kurz die Geschichte erzählen, wie ich den Mann hinter diesem Lesetipp kennengelernt habe. Das ist Dirk Lorenzen. Wenn du den kennst, dann als Autor der Sternzeit beim Deutschlandfunk. Und ich habe den letztes Jahr auf einer Dienstreise kennengelernt. Da waren wir dann ein paar Tage im gleichen Hotel. Und einen Abend, da ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist, da hat er mir den Sternenhimmel erklärt. Und das war so ein magischer Moment, muss ich sagen, weil das haben schon, also mein Vater hat zum Beispiel mal früher versucht, mir Sternbilder zu zeigen. Ich habe die nie gesehen, wenn er das gemacht hat. Aber bei Dirk habe ich die einfach sofort erkannt. Der wusste halt ganz genau, wie man es machen muss. Und das war super cool, so eine Privatlektion von ihm zu bekommen. War wirklich ein sehr, sehr schöner Abend. Deswegen mache ich diesen Tipp jetzt sehr gern. Also wie gesagt, er hat die Sternzeit beim Deutschlandfunk und jetzt seit neuestem auch einen Newsletter. Mr. Sternzeit Newsletter heißt der. Den verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und da könnt ihr euch dann dafür anmelden.
Und wenn jetzt dieses ganze Gerede von Asteroiden und Einschlägen auf der Erde bei euch dann doch irgendwie Stress ausgelöst hat, dann haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp am Ende und zwar der Wissenschaftspodcast Synapsen von unseren Kollegen beim NDR. Die haben gerade eine Folge rund um das Thema Stress, um dieses Gefühl, das wir irgendwie alle kennen, an dem viele Leute auch leiden und wo ja man mittlerweile ja auch viel Forschung hat, woher das kommt, was man da machen kann. Die Host Beke Schulmann schaut in der Folge zusammen mit der Wissenschaftsjournalistin Corinna Hennig ins Stresslabor, geben da Einblicke, machen auch einen ziemlich unangenehmen Selbsttest. Und wenn ihr wissen wollt, was dahinter steckt, dann schaut doch mal vorbei in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.